Herzlich willkommen zum Freunde-Spitz-Literatur-Podcast Folge 211. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir heute Max Bringmann. Grüß dich.
Hallihallo.
Wenn ihr euch wundert, wo ist Alex? Das ist ganz einfach und kurz erklärt. Wir machen heute unsere Verlagsvorschauen und das bedeutet, Alex nimmt sich da wie immer eine verdiente Auszeit. Der sagt sich, ich lese eh nur alten Kram, der viel zu cool ist, um in neuen Verlagsvorschauen zu stehen. Und dementsprechend nimmt er sich heute mal die Folge raus und wir beide sprechen wie immer traditionsgemäß, könnte man fast schon sagen, über die neuen Bücher im Frühjahr 2026. Einige sind schon erschienen. Ich glaube, so zwei, drei auf meiner Liste habe ich gesehen, die sind schon Ende 25 gekommen, beziehungsweise schon im Januar jetzt. Aber ein Großteil kommt jetzt erst noch im Februar. Deswegen wollen wir die Folge jetzt schnell noch auf den Weg zu euch bringen. So, Max, womit fangen wir an?
Wollen wir den großen Block gleich nehmen?
Ja, können wir machen.
Dann fangen wir mit dem CH Beck Verlag an.
Genau. Und Thema sind die Sachbücher. Der CH Beck Verlag wäre tatsächlich mein zweiter Verlag. Ich hätte noch einen vorher.
Oh, welchen hast du davor?
Na, was hast du? Anaconda.
Dann können wir mit Anaconda anfangen. Den habe ich nämlich gar nicht. Das bietet sich an.
Okay, dann machen wir den mal ganz schnell vorneweg. Das geht auch ganz flott. Anaconda hat nämlich gar nicht so viel wirklich Neues, sondern hauptsächlich alte Auflagen oder neue Auflagen alter Klassiker. Und da sind einfach ein paar Erwähnenswerte dabei. Und zwar, einmal habe ich da von Henri Pirenne Europa im Mittelalter. Das habe ich nur deswegen dabei, weil es tatsächlich ein sehr umfangreiches Rundumwerk zu Europa im Mittelalter tatsächlich ist. Und das für 9,95 Euro. Also das kann ja der Anaconda Verlag für einen schmalen Taler wirklich gute Bücher publizieren. Das sind 700 Seiten. Ist gut gegliedert, ist eine tolle Darstellung zur europäischen Geschichte, ist anschaulich geschrieben. Ich würde jetzt nicht, es ist nicht das beste Buch, was es zum europäischen Mittelalter gibt. Da gibt es deutlich differenzierte und bessere, auf jeden Fall. Aber für einen schmalen Taler einen guten Überblick, einmal frei. Also das wäre dabei. Und dazu zählen dann einfach noch solche Sachen wie Oswald Sprengler, Der Untergang des Abendlandes, in der vollständigen Ausgabe mit 1472 Seiten. Sprengler oder der Untergang des Abendlandes ist ja Sprenglers Hauptwerk.
Heißt der Mann nicht Spengler? Das wäre mein
Spengler. Ich habe schon wieder. Der heißt Spengler, nicht Sprengler natürlich. Du hast vollkommen recht. Ich hatte mir den falsch aufgeschrieben, den Fehler korrigiert und ihn jetzt nochmal falsch genannt. Er heißt natürlich Oskar Spengler.
Oswald.
Er heißt nicht Oskar, er heißt Oswald. Was ist denn hier in meiner Liste? Was war ich betrunken? Ich war scheinbar schwer. Mal gucken, wie viele Sachen noch kommen.
Aber ich hätte noch was beim Anaconda Verlag, was ich mir nicht kaufen würde, aber was ich zumindest als Sachbuch interessant finde. Auch ein Klassiker, Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.
Den habe ich auch mit drauf, genau. Auch für 7,95 Euro. Es ist einfach super für die Preise, die Werke zu bekommen. Und einen habe ich noch, und zwar Edlef Köppen. Den habe ich diesmal richtig genannt. Edlef Köppens Heeresbericht ist ein Montageroman aus dem Ersten Weltkrieg. Wird gerne mal mit Im Westen nichts Neues verglichen, steht aber ein bisschen im Schatten von Im Westen nichts Neues. Und ich finde Edlef Köppen aber an sich eine spannende Figur. Der hat ja im Ersten Weltkrieg gedient, hat sich freiwillig gemeldet in das Feldartillerieregiment Nummer 40 des preußischen Heeres und hat zwischen 14 und 18 im Ersten Weltkrieg gedient. Also das ist die vollen 4 Jahre. Am Ende war er dann nur noch Leutnant der Reserve und er wurde vor allen Dingen krasserweise mehrfach verwundet und ist nicht wie so manch andere dann nach Hause geschickt worden, sondern er blieb an der Front. Warum genau, weiß ich nicht, aber hat Verätzung durch Giftgas erlitten, eine Lungenquetschung, weil er verschüttet wurde. Also an den Spätfolgen ist er dann später auch gestorben, aber eben erst 1939, glaube ich. Und war dann später Rundfunkredakteur, bis er sozusagen während der Nazi-Zeit oder in der Nazi-Zeit dann da ersetzt wurde bzw. rausgeschmissen wurde und es auch abgelehnt hatte, der NSDAP beizutreten. Und der hat eben den Heeresbericht geschrieben, ein Montageroman, besser gesagt, und einer der ersten in deutscher Sprache über den Ersten Weltkrieg. Also das ist auf jeden Fall mein Blick wert, kostet auch nur 8 Euro, sind, weiß gar nicht, wie viele Seiten sind das? Ach, 384 Seiten. Gebunden. Also eine feine Sache. Kann man machen.
Sind wir bei Sachbüchern oder Romanen?
Ich habe den aus Versehen mit in die Romane reingepackt, weil es eben Montageroman, in die Sachbücher reingepackt, weil er eben ein Montageroman ist und er eben dieses Bericht, diesen berichthaften Charakter hat.
Okay, ich frage
das. Deswegen ist er, ja, ist richtig. Wir sind bei Sachbüchern, aber der ist mir sozusagen mit hier, den habe ich mit hier eingeordnet.
Mhm.
Und das wäre es aber bei mir schon bei den Anaconda-Ausgaben.
Okay.
Und dann können wir gerne zu deinem Lieblingsverlag, möchte man fast sagen.
Ja, was Sachbücher anbelangt, auf jeden Fall.
Und da hat er wieder geliefert, oder?
Ich würde sagen, ja. Wie
sind es bei dir?
Oh, das sind viele. Oh, das sind viele. Lass mich durchzählen. 7, 11, 12.
Okay. Ich komme auf 9.
Also ich würde durch das Programm gehen. Hast du die Vorschau vor dir liegen als PDF?
Ja. Ja.
Okay, dann wäre nämlich das erste bei mir Jörg Barbarowski mit Am Volk vorbei zur Krise der liberalen Demokratie. Da habe ich auch das Rezensionsexemplar angefragt. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, aber ich sage es jetzt einfach. Von Barbarowski. Ich finde, er schreibt angenehm, aber es ist schon auch Theorie getrieben und da muss man sich so ein bisschen reinkämpfen, das gehört dazu. Aber seinen sehr konservativen Blick auf die Demokratie, dieser Blick interessiert mich sehr. Also das Buch ist eins meiner absoluten Highlights dieses Jahr. Erscheint am 20. Februar. 208 Seiten, kosten 26 Euro.
Also der Preis-Leistung ist schon ein bisschen heavy, aber Sachbuch ist ja deutlich teurer geworden jetzt bei Euro pro Seite gewissermaßen oder Cent pro Seite. Aber steht bei mir auch mit drauf. Hat mich auch wahnsinnig interessiert, vor allem, weil du immer wieder von ihm sprichst. Und deswegen wollte ich hier in dem Fall mir ihn mal genauer anschauen und auch das neue Werk von ihm anschauen. Mein nächstes wäre dann, wie könnte es anders sein, ein antikes Sachbuch. Messalina, Intrigen, Macht und Orgien im antiken Rom. Das habe ich aber in Klammern gestellt. Von Honor Cargill Martin. Das habe ich deswegen in Klammern gestellt, weil ich den Titel etwas reißerisch finde für Beck. Die wahre Geschichte der Skandalkaiserin. Oh, weiß ich nicht. Also grundlegend würde mich das interessieren. Ja, das ist ein spannendes Thema. Messalina war die Kaiserin an der Seite von Kaiser Claudius. Und ihr wurde nachgesagt, dass sie eine absolute Nymphomanin war und eben Orgien gefeiert hat.
Ja, aber wir wissen ja, wie die römische Antike geschichtsschreibungsbezogen funktioniert. Deswegen finde ich das auch immer problematisch.
Deswegen ist es, also hier bei dem Buch frage ich mich, das sind 448 Seiten, das ist eine ganze Menge. 34 Euro, erscheint am 20. März 26 und ich frage mich jetzt hier, ob jetzt wirklich viel Neues kommt oder ob letztendlich hier ein großer Aufriss um das Thema gemacht wird und dann letztendlich drinnen nur wieder darüber gesprochen wird, dass die antike Geschichtsschreibung nun mal eben eher Frauen meistens nicht gut darstellte und gerade dieses Intrigante und Grausame wurde halt starken Frauen häufig konnotiert.
Ist jetzt allerdings auch keine allzu neue Erkenntnis.
Eben deswegen ist die Frage, was kann dieses Buch wirklich liefern dahingehend, vor allem auf so vielen Seiten. Also steht da auf Grundlage einer Neubewertung aller verfügbaren Quellen, wobei da fehlt ein Buchstabe, hier steht nur Neubewertung. Neubewertung aller Quellen,
das klingt auch immer so ein bisschen wie... Sagen wir es mal so.
Und ja, natürlich.
Sie scheint, wenn ich jetzt so gucke, bei TikTok ziemlich famous zu sein. Und daraus würde ich jetzt mal schließen, okay.
Also klassische Archäologie und alte Geschichte in Oxford.
64.000 Follower auf TikTok. Also das sind alles so Argumente, wo ich sage, okay, promoviert zu dem Thema. Da kann man vielleicht auf so einen Hype-Train mit aufspringen. Ich indes bin da jetzt nicht besonders von überzeugt. Plus, so interessant die Antike sein kann, so detailliert interessiert es mich am Ende des Tages dann doch nicht. So ehrlich möchte ich.
Wäre auch für mich so ein Klassiker für, deswegen steht es in Klammern, ein Klassiker für mal reinblättern, mal ein paar Seiten drin lesen, gucken, was sie für Quellen verwendet, ob da wirklich was Neues dabei ist, wie das Buch aufgebaut ist, um zu sagen, sich dann einzelne Kapitel rauszupicken. Sagen, ist da wirklich was Neues dabei oder stößt es letztendlich am Ende ins gleiche Horn wie die meisten anderen Sachen. Deswegen das eher in Klammern.
Ja, aber apropos Antike, da kommt bei mir das nächste, nämlich Alexander Demant oder Demant, geschönte Geschichte. Für mich, wenn ich es jetzt so übersehe, der Untertitel ist Fälschung und Fabelei seit der Antike.
Ja.
Das Problem ist, es ist auch eine Falschbezeichnung. Denn die richtige Bezeichnung wäre Fälschung und Fabelei in der Antike. Er geht von Homer bis zu den römischen Kaisern. Er bleibt in der Antike. Aber der Titel suggeriert, es würde bis in Richtung frühe Neuzeit später oder ähnliches gehen. Der Mann ist aber emeritierter Professor für alte Geschichte an der FU Berlin. Dementsprechend, warum sollte der über was Neueres berichten? Nichtsdestotrotz, ich halte es für ganz interessant, muss aber auch sagen, ist bei mir auch eher in Klammern, wäre jetzt keins, was zwingend gekauft werden muss.
Wobei hier unten drunter steht noch unterhaltsame Darstellung der zahlreichen Fälle von Geschichtsfälschung in der Antike und darüber hinaus. Also im Zweifelsfall bringt er noch 2-3 Gegenwartsbezüge mit rein und dann.
Ja, aber ich kann dir sagen, was das drüber hinaus ist. Dort steht bis zu Konstantin dem Großen. Ne, da machst du die konstantinische Schenkung, die hat Bezüge bis ins Mittelalter und darüber hinaus. Tschack.
Ja.
Das ist aber jetzt nicht das, was mich jetzt besonders bewegt.
Mitreißt. Ich habe noch eins davor. Oh. Nämlich genau als Sandwich dazwischen, nämlich William Dalrymple. Anarchie, der verhängnisvolle Aufstieg der East India Company. 1600 bis 1874. 592 Seiten, also ein ganz schöner Backstein. 38 Euro. Das finde ich spannend. East India Company ist war eine absolute Großmacht, einer der ersten wirtschaftlichen Großmächte, die so weltumspannend war und die vor allen Dingen so beeinflussend war, was das spätere koloniale Empire auch anging, finde ich super spannend. Jetzt wieder die Frage, wer hat es geschrieben? William Dalrymple ist Bestsellerautor, renommierter Experte zur Geschichte Indiens. Ja, gut. Was bedeutet das? Und reichweitenstarker Podcaster und Fernsehmoderator. Schreibt aber für Review of Books, New Yorker und so weiter, Guardian. Also ich vermute mal, der Mann kann schreiben. Ja. Hat aber eine Ehrendoktorwürde von einigen Universitäten. Ich vermute mal, also er hat ein bisschen was sein Handwerk gelernt. Und C.H. Beck, würde ich mal sagen, die schmeißen jetzt keinen Mist auf den Markt. Da dürfte ein bisschen was dahinter sein. Also das wäre auf jeden Fall was, dem ich eine Chance geben würde.
Okay. Thematisch einfach nicht meins. Muss ich ehrlich sagen, interessiert mich nicht.
Nee. Ach so, frühe Neuzeit?
Genau. Da bin ich, das ist wirklich mein blinder Fleck. Sag ich dir ehrlich. Und das ist so ein blinder Fleck, bei dem ich mir sage, es ist es mir einfach nicht wert, mich damit tiefergehend auseinanderzusetzen.
Ah, ich habe das jetzt vielleicht auch durch die, ich habe jetzt Risiko beendet, Kopetzky.
Ja.
Vielleicht auch fand ich das deswegen so spannend, weil das Deutsche Kaiserreich versucht ja, England an seiner verwundbarsten Stelle zu treffen, und das ist in Indien. Und die East India Company ist ja letztendlich das Mittel gewesen, das es dem Empire ermöglicht hat, überhaupt in Indien so krass Fuß zu fassen und das Empire so weit auszudehnen, auch weltweit. Und das finde ich schon ganz schön spannend. Also man muss sich einfach mal vorstellen, dieses kleine, winzige Kaff von England hat einfach fast die gesamte Welt beherrscht.
Ja, und 200 Jahre vorher war es Spanien. Also,
aber die Frage ist immer, wie schafft man es mit, sie haben ja jetzt auch nicht die unglaubliche Manpower, um zu sagen, wir besetzen jetzt alle Gebiete. Ne? Das heißt, die müssen ja rein von der Verwaltung her, war ja so ausgeklügelt, dass sie es geschafft haben, mit einem minimalen Aufwand an Verwaltungsbeamten und Militär solche Großreiche teilweise, wie es ja Indien war, von den Mogulen vorher, in irgendeiner Form zu kontrollieren und sehr erfolgreich kontrollieren und ausbeuten zu können. Ja, also wir kennen die Mechanismen von Ausbeutung, aber
Da lese ich ein anderes Buch und das wird mir Ähnliches sagen, nämlich von Sven Beckert, das ist auch schon rausgekommen, Kapitalismus, eine neue Geschichte der Welt.
Hast du die geholt?
Habe ich mir geholt, weil ich den in einem Podcast bei Thilo Jung gehört habe und ich fand ihn sehr angenehm zu hören. Und dachte mir, ja, ich habe jetzt ein paar Reisen vor mir, dementsprechend kann ich auch relativ viel lesen. Es sind andere Bücher auch erstmal auf dem Tisch, die ich mitnehme, aber ach, warum nicht?
Find ich das nicht ist so Rowohlt, ne?
Oh Gott. Kann sein. Kann sein, aber weiß ich auch so nicht. Ist ein absoluter Klotz.
Ich habe gerade nachgeschaut, das steht auf meiner Verlagsvorschau für letztes Jahr, für den Herbst. 1280 Seiten, ist am 11.11. erschienen. Ein Riesenbackstein. Ich weiß gar nicht, was das kostet. 42 Euro, genau. Mhm. Genau, also was, nichts hat die Menschheit mehr geprägt als Kapitalismus. Ich vermute mal, da wird zur East India Company auch ein Kapitelchen versteckt sein.
Und genau das reicht mir dann auch schon. Aber zum nächsten Buch.
Die 1300 Seiten reichen
ja
dann schon.
Ja gut, das ist ein Gesamtüberblick. Aber das nächste Buch, das ich auf der Liste habe, ist wieder sowas, wo ich sage, Stranger Than Fiction, Edwin Frank.
Ja.
Verleger des New York Book Review Books Verlags, ist Jurymitglied beim Booker Prize und dem Ritterorden der Künste und Buchstaben in Amerika, in Frankreich. Ich habe es jetzt frei übersetzt. Meine Französischkenntnisse sind zu schlecht, um das jetzt auf Französisch auszusprechen. Und er versucht, das 20. Jahrhundert in 30 Romanen zu erklären. Und ich lese ja gerne Literatur über Literatur. Und dementsprechend, das ist genauso das, was ich mir wünsche, was ich mir gern zu Gemüte führe, wo man auch sagen kann, ach, muss ich jetzt gar nicht alles mit einmal lesen? Ist eher so ein, ich habe gerade den Zauberberg mir angeguckt, dann lese ich mal, was er dazu zu sagen hat. Ich habe gerade das gelesen. Keine Ahnung, das finde ich eigentlich ganz schön. Deswegen für mich ganz weit vorn. Interessiert mich auch sehr. Und ich mag es ja, wenn so Buchliebhaber über Bücher schreiben. Deswegen bei mir ganz weit vorne. Bei dir auch, wie
ich es. Habe ich auch mal auf der Liste. Genau, habe ich auch mal auf der Liste. Alleine schon, ich finde es immer wieder faszinierend, wie über James Joyce Ulysses oder über Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit, wie darüber geschimpft wird, wie das immer verdammt wird. Und ich weiß, ich würde das selber, glaube ich, nicht lesen wollen. Also wie hieß es doch so schön, wenn du auf der Suche nach der verlorenen Zeit gelesen hast, dann bist du danach wirklich auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und spannend ist jetzt, wir haben jetzt hier jemanden, der sich scheinbar sehr gut mit Literatur auskennt und der die scheinbar gelesen hat, um sie darin in irgendeiner Form zu beschreiben, damit zu arbeiten bzw. darüber zu schreiben. Und dann lese ich das auch ganz gerne. Ich würde sehr gerne diese Faszination dahinter verstehen, weiß aber, dass ich mich selber da nicht rantrauen werde, aktuell jetzt jedenfalls. Deswegen.
Das dauert, bis ich in Pension bin.
Ich weiß nicht mal. Und das Bild hier in der Verlagsvorschau von ihm ist toll.
Ah, das, und ich mag auch das Cover. Das ist so ein ganz schlichtes Cover, wie ich mir das wünsche. Keine großen Sachen. Reicht mir völlig. Zum nächsten Buch, und ich ahne, ich weiß, welches es ist, nehme ich genau das nächste.
Wenn China angreift?
Ja.
Nee.
Nicht? Oh, nochmal, du bist immer der China-Typ.
Ja, aber sowas nicht. Weil das ist ein Szenario, das kannst du so nehmen und irggendwo hinlegen. Das ist mir vollkommen
klar. Ja, aber Masala hat also, ja das Russland-Ding gemacht. Das war logisch, dass der Beck-Verlag jetzt auch noch China nimmt.
Ja, aber auch das von Masala habe ich nicht gelesen.
Nee, ich
weil
auch
mich
nicht.
Das auch schon, das ist so ein bisschen, ich brauche keine Kristallkugel-Literatur.
Na, jein. Ich bin grundsätzlich bei dir, aber ich finde, das ist kein Buchthema, das ist ein Podcast-Thema.
Ja, da kann man darüber fabulieren.
Und deswegen musste ich mir Masala gar nicht kaufen und lesen. Ich habe ihn in 2, 3 Podcasts gehört und dachte mir, ja, du hast einen Punkt. Und ich finde es total sinnvoll, das macht ja die NATO, wenn man Florence Gaub hört, die ja nun das strategische Kolleg der NATO mitleitet. Das machen die ja ständig. Die überlegen immer, was passiert, wenn.
Klar.
Und deswegen, die Gedanken finde ich total notwendig und ich finde es auch sinnvoll, wenn sich auch mündige Bürger mal mit der Problematik auseinandersetzen, was passiert denn eigentlich, wenn, welche Reaktion, welche Folgen hat das, welche Folgen der Folgen wird das zeitigen und so weiter, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, aber du hast recht, mich interessiert A, China nicht und B, das ist für mich wirklich nicht genug, da höre ich mir lieber was zu an, aber das werde ich nicht lesen.
Genau, sehe ich auch so. Ich lese gerne Artikel dazu. Ich brauche jetzt nicht ein Szenario auf vor allem 144 Seiten. Also spekulative geopolitische Analyse und Alternativweltgeschichte. Wenn ich das lese, sage ich mir, nein, danke. Also das brauche ich nicht. Da lese ich einen Zeitschriftenartikel darüber oder höre, wie du gesagt hast, einen Podcast darüber, wo sich mehrere darüber über alternative Szenarien unterhalten und verschiedene Möglichkeiten durchspielen. Und das ist interessant, weil aus eben gleichen Aspekten, wie du das schon gesagt hast, als Mensch beschäftigt sich man sich ja permanent sowieso auch in seinem eigenen Leben mit Dingen, was wäre, wenn? Ne? Ich kriege einen Zettel, da steht drauf, keine Ahnung, Stadt Dresden, oh Gott, ich wüsste jetzt nicht, was da drin steht. Dann überlegt man sich erstmal, okay, ist es ein Bußgeldbescheid, bin ich zu schnell gefahren, dies, das, jenes. Ne? Also so diese üblichen Gedankenketten, wenn Finanzamt schickt dir einen Brief und du weißt, okay, nee, Steuerabrechnung war noch nicht durch, also muss es irgendwas anderes sein, was habe ich vergessen? Ne?
Ja.
Also man beschäftigt sich ja auch im Kleinen permanent mit dieser Krisenbewältigung. Ist es eine Krise? Ja, nein. Wenn es eine ist, was für eine? Wie sehr beeinflusst die mich? Beeinflusst die mich finanziell, emotional oder irgendwie anders? So. Und das macht man natürlich auch auf geopolitischer Sicht und das finde ich auch sinnvoll. Aber ich brauche dafür kein Buch. Dafür gibt es genügend Artikel und Portale, die das permanent analysieren und tagtäglich analysieren.
Das kommt noch dazu. Wo sind die alten Artikel, die man dann einfach Fatz, Zeit und so weiter schreibt? Würde mir aus meiner Sicht auch reichen. Aber, Philipp, was hast du als nächstes auf der Liste?
Halb in Klammern, aber ganz interessant, weil ich mich ein bisschen mit dem Dritten Reich gerade beschäftige. Geschäfte im Schatten des Holocaust von Peter Hayes, deutsche Großunternehmen im Dritten Reich. Das finde ich wahnsinnig spannend.
Ja,
258 safe. Seiten, erscheint am 20. März 26. Diese Verflechtung deutscher, ob das nun Faber-Castell ist, ob das ThyssenKrupp ist, ob das Siemens ist und so weiter, wie sie alle heißen. Die Verflechtung während des Zweiten Weltkriegs, während des Dritten Reichs, sind wahnsinnig spannend und finde, wie ich finde, mäßig bis gar nicht aufgearbeitet. Und
ich finde den Überblick einfach mal schön.
Genau. Peter Hayes ist Professor für neuere europäische Geschichte an der Northwestern University in Chicago, Illinois und forscht besonders zum Schwerpunkt Nationalsozialismus und zur Zeit drumherum. Und das finde ich ganz interessant dazu. Ich finde ein bisschen problematisch, finde ich wieder das Standardwerk zur Rolle deutscher Großunternehmer, das so auf 258 Seiten, weiß ich nicht, ob das wirklich das Standardwerk ist. Ich bin auch da wieder auf den Quellenapparat gespannt, was er sozusagen für Quellen verwendet hat. Spannend sind da natürlich auch immer vor allen Dingen Archivakten aus den Unternehmen in irgendeiner Form, wenn die irgendwo in irgendwelchen Archiven gelandet sind, ob er daran gekommen ist. Also quasi so dieses Insiderwissen, was da aus zusammengetragen werden konnte. Und er erzählt hier ein paar auf, ne? ThyssenKrupp, Siemens, Bosch, Allianz, Commerzbank, Opel, aber insgesamt 120 deutsche Großunternehmen. Das finde ich ganz spannend. Erstmalige Sichtung lange zurückgehaltener Dokumente, das klingt ein bisschen wie Archivmaterial. Das wäre an sich ganz spannend da, ob da neue Sachen dabei sind.
Ja, ist auch die Frage, geht er es nur vom Kopfe her an, also quasi von der Unternehmensführung? Oder auch von der Belegschaft. Ich habe bei Götz Ali den Wunderfall, also wirklich einer der schönsten Witze überhaupt über diese Zeit gehört, zwecks Anpassung. Hitler, also den Witz muss ich jetzt erst erzählen, Hitler besichtigt ein großes Werk im Ruhrgebiet und fragt, naja, es ist alles ganz schön hier, wie sie es machen, aber haben Sie denn noch Sozialdemokraten hier? Sagt er, ja, ganz ohne geht's nicht. Also ich würde schon sagen, die Hälfte der Belegschaft sind Sozialdemokraten. Okay, aber Kommunisten sind hoffentlich keine mehr da. Na, die andere Hälfte sind schon Kommunisten. Gibt's denn hier keine Nationalsozialisten? Nö, Nationalsozialisten sind sie doch alle. wo wir wieder bei der Anpassung wären, ich finde das ein ganz großartiger Joke, den man dazu macht, den kann man immer nur Leuten, die ein bisschen historisch gebildet sind, erzählen, weil sonst hilft es so wenig. Aber ich fand ihn ganz, ganz toll. Ganz schlechte Überleitung. Aber zeitlich bleiben wir, wenn ich zum nächsten Buch aufbreche, in diesem Themenkosmos. Und es wird eine jetzt
Seite weiter.
Genau, das letzte Buch zu dieser Thematik sein. Aber es ist wirklich ein Thema, das habe ich bestimmt schon dreimal hier im Podcast gesagt, das mich bewegt. Und Susanne Heim schreibt, die Abschottung der Welt, als Juden vor verschlossenen Grenzen standen, 1933 bis 1945. Und besonders spannend daran ist, auf der Grundlage zahlreicher unbekannter Quellen aus internationalen Archiven. Denn, wenn man sich Wolfgang Benz Exil, ne, die Geschichte der Flucht aus Europa, aus Deutschland anschaut und jetzt das Buch, dann ist natürlich besonders wichtig, dass es neue Quellen gibt. Ansonsten sind das ähnliche Bücher. Aber gerade die Einzelschicksale sind nicht zu verachten, weil jedes Einzelschicksal sollte Beachtung finden. Und jedes Einzelne hätte eigentlich ein Denkmal verdient von den Menschen, die es geschafft haben, und noch schlimmer die Menschen, die es eben nicht geschafft haben.
Ja. Und es ist wieder ein Band aus der Historischen Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung.
Ja, die liebe ich ja überall. Über alles.
Die sind toll. Ja, die sind wirklich toll. Und sie ist ziemlich renommiert, das muss man auch dazu sagen. Historikerin und Politikwissenschaftlerin, hat vor allen Dingen das Projekt der wissenschaftlichen Edition Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 33 bis 45 geleitet. Das heißt, die Frau hat Ahnung. Und die kann wissenschaftlich arbeiten und das ist dementsprechend, das ist sowieso der Standard, wenn man in dieser Historischen Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung publizieren möchte, dann sind das hohe wissenschaftliche Standards. Aber das heißt aber auch, dass es von der Lesbarkeit eher ins Wissenschaftliche geht.
Womit ich leben kann bei dem Thema. Dafür, also muss ich jetzt mal selbstbewusst sagen, dafür stecke ich jetzt tief genug drin.
Ja, eben, absolut, das ist vollkommen okay. Aber es ist eben jetzt nicht wie, keine Ahnung, wie Wolfgang Benz Exil, was ja doch deutlich zugänglicher geschrieben ist, zum Beispiel.
Was hast du als nächstes? Bei mir kommt gleich, geht's gleich relativ schnell weiter.
Bei dir geht's relativ schnell weiter. Mhm. Ich brauch da eine Weile, glaube ich.
Und dann würde ich meins noch zwischenschieben. Paul Ingenday, Entscheidung in Spanien, der große Kampf der Literatur, 36 bis 39, Spanischer Bürgerkrieg. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich die Biografie über Franco sehr gern gelesen habe. Und das Buch behandelt den Spanischen Bürgerkrieg aus der Position der Literaten, die dort mitkämpften. Und wem das jetzt spanisch vorkommt, dass so viele Literaten da dabei waren, der möge bitte nicht vergessen, Menschen wie Ernest Hemingway, George Orwell, Erika und Klaus Mann waren da dabei, aber auch unser ehemaliger Kanzler, der ja in seinem ersten Leben Journalist war, Willy Brandt, war dort mit dabei. Mhm. Dementsprechend dieses Thema finde ich A interessant, B, ich ahne Desillusionierung der Menschen und wenn ich mich nicht täusche, kann der Mann gut schreiben. Hm. Und darauf freue ich mich sehr. Aber jetzt bin ich gespannt, was hast du als nächstes?
Ich finde es ganz spannend, dass du jetzt das Buch mit reingenommen hast, weil wir ja gerade mit Hemingway in unserer letzten Folge jemand haben, der auch ein Buch über den Spanischen Bürgerkrieg verfasst hat. Wirst du das dann auch lesen im Zuge?
Wem die Stunde schlägt, war das, ne? Mhm. Ja. Oder war es in einem anderen Land?
Nee, in einem anderen Land ist der Erste Weltkriegsroman.
Ah, okay, dann doch, wem die Stunde schlägt.
Wem die Stunde schlägt, ja. Roman des Spanischen Bürgerkrieg, genau. 1940. Das war relativ spät erschienen, deswegen. Genau. Wäre das dann was, was du mit reinnehmen würdest?
Hemingway. Mhm. Erstmal nicht. Ich habe genug andere Bücher. Okay. Steht nicht im Fokus.
Ja, dann sag mal.
Also Uwe Neumar, die Buchhandlung der Exilanten. Ja, wow. Sowas, du weißt, das sind so Guilty Pleasure kann ich gar nicht sagen, das sind einfach nur Pleasures. Auch dort wieder Hemingway, André Gide, Simone de Beauvoir, Walter Benjamin, von dem ich jetzt erst den großartigen Essay gelesen habe, die Kunst im Zeitalter ihrer Reproduzierbarkeit, irgendwie so. Das sind, finde ich, gar nicht so irrelevante Themen. Und ich mag das, über Literaten während dieser Zeit zu lesen. Das ergänzt immer so das Bild, was ich eben von dieser Zeit habe.
Ja, da bin ich halt so tief in dem Thema nicht drin. Also, nee. Also ich bewundere da deine Ausdauer und dein Interesse an genau diesen Themen, also Zuflucht und Judenverfolgung und Schriftsteller in der Zeit etc. Aber ganz so tief muss ich da gerade aktuell nicht eintauchen. Also da reicht mir wirklich aktuell das Überblickswissen. Ja.
Ja, und weil du das Thema anbringst, das, was ich sehr wahrscheinlich, gerne kann ich wieder nicht sagen, aber Armin Nassei, der auch ein sehr bedeutsamer deutscher Soziologe und Vizepräsident der Ludwig-Maximilians-Universität in München, hat Anmerkungen zum Antisemitismus geschrieben, die Funktion der Judenfeindschaft und das westliche Selbstverhältnis. Antisemitismus ist auch eins meiner großen Themen. Denn das ist... Ja, das bewegt mich immer noch sehr, weil es, ich versuche es immer noch zu verstehen. Ich versuche immer noch zu verstehen, wie man so denken kann. Und da der Antisemitismus gerade eine neue Blütephase erlebt, finde ich sehr interessant, was Armin Nassei dazu zu sagen hat.
Ist es auch hier?
Ja.
Ich finde es gerade. Aus da oben dann. Hab's gesehen. Anmerkung zum Antisemitismus, ja.
Genau. Ja, interessant war noch das Buch über die kirchliche Sexualmoral. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Aber ist nicht bei mir auf der Liste drauf. Ist nicht auf der Liste drauf, keine Sorge. Was auf jeden Fall bei uns beiden drauf sein wird, das überlasse ich jetzt dir. Das müsste klar sein, denke ich.
Volker Reinhardt, Rousseau.
Ja, na, aber klar.
Auf die Suche nach der verlorenen Natur. Ja, also Volker Reinhardt, den hatten wir ja schon ein paar Mal hier. Hast du eigentlich das letzte zu Ende gelesen von ihm?
Was war das letzte? Ach, Giordano Bruno? Nee, das letzte war nämlich Giordano die Bruno. Kulturgeschichte. Der hat noch eine Kulturgeschichte Frankreichs geschrieben. Esprit und Leidenschaft letztes Jahr.
Ah ja, gut.
Das habe ich mir auch noch nicht gekauft.
Ah ja, stimmt.
Weil mir dafür, also so interessiert mich Frankreich nicht, aber Bruno, nee, da bin ich bei zwei Drittel, würde ich schätzen. Das werde ich auch noch abschließen, bevor ich den Rousseau anfange. Aber Rousseau für mich auch noch ein... Ein blinder Fleck will ich nicht sagen, aber fast blinder Fleck, dessen Denken mich durchaus interessiert. Und ich freue mich dazu, darüber auch noch was zu erfahren, was Neues.
Ja, absolut. Also wir behandeln ja in der Schule immer nur ganz eckenweise ihn und das ist eigentlich ein bisschen schade, dass er da ein bisschen zu kurz kommt. Ist auf jeden Fall einer der spannenderen Philosophen. 500 Seiten. Volker Reinhardt ist aber auch so einer, der einfach schreibt wie so ein Wilder, oder? Ich meine, der hat 22 die Macht der Schönheit, also die Kulturgeschichte Italiens, rausgebracht. Du hast gerade noch gesagt, die Kulturgeschichte Frankreichs noch. Und dann noch Giordano Bruno, der nach den Sternen griff. Das war, glaube ich, auch kein schmales Bändchen. Das waren auch irgendwie, das waren 400 Seiten, glaube ich. Aber
23 die Voltaire-Biografie.
Stimmt.
Hast du die Kulturgeschichte Italiens mit dabei?
Ja, hatte ich gerade gesagt.
Hast du gesagt. Also du siehst, der haut jedes Jahr so ein 500-Seiter raus, mindestens. Aber er ist emeritiert. Das heißt, der hat einfach seinen Work. Ja, ich denke, der hat sein Arbeitspensum einfach gleich gehalten. Und da reden wir bei so gefragten Professoren sicherlich von 50 bis 60 Stunden die Woche. Ist aber jetzt ohne Verpflichtung und schreibt. Und ganz ehrlich, ich finde das mega cool.
Und zu Voltaire hat er ja auch schon was geschrieben.
Genau. Also,
hast du das vorhin schon gesagt? Ja, dann.
Ja. Genau. Ja, hast also du noch was, Philipp?
Den Sack zu. Das ist. Ja, eins habe ich noch. Hast du noch eins hier?
Ja, mehrere.
Ach so. Ich hätte als nächstes eins, zwei, drei später die Teilung der Macht von Luise Schorn-Schütte.
Jawohl.
Auch ganz interessant, Geschichte Europas in der frühen Neuzeit. Tolle Geschichte.
Das ist so eine Überblicksdarstellung. Die will ich haben.
Das ist die Schlüsselepoche mal wieder. Also 1500, also Anfang 16. Jahrhundert bis Ende 18. Jahrhundert. Das ist der Überblick. Da ist wieder das 16. Jahrhundert mit dabei, was wir ja auch bei Frau Münkler schon mal hatten, das dramatische 16. Jahrhundert. Sie spannt den Bogen noch ein bisschen weiter, geht eben, wie gesagt, bis 1789, um genau zu sein. Die Kolonisierung Nordamerikas ist mit dabei. Das ist auch ganz spannend, dass sie den Bogen sozusagen nicht Also, dass sie nicht nur Europa zentriert arbeitet, sondern eben auch diesen Teil mitnimmt. Die Frage ist, wie ausführlich dann? Also, es sind 448 Seiten. Das ist eine ganze Menge. Ich müsste mal jetzt mal gucken, wie viel Frau Münkler geschrieben hatte. Das war auch so um den Dreh, ne?
Ja, ich hätte gesagt, noch ein bisschen mehr.
Ja, und das war nur zum 16. Jahrhundert. Sie hat mehr Zeit drin, also die spannt den Bogen ein bisschen größer und ein bisschen weiter, ne, weil sie auch geografisch ein bisschen mehr ausholt. Und das auf den Strichen nur 448 Seiten. Aber du könntest schon recht haben, das dürfte ein gutes Übersichtswerk werden. Und auch von dort kann man bestimmt wieder gut mit den Quellen weiterarbeiten. Also Siebenjähriger Krieg, Kolonisierung Nordamerikas, Aufklärung, Französische Revolution, Erklärung der Menschenrechte und so weiter. Das alles wird damit drin sein. Und das könnte ganz spannend werden. Und hier habe ich gerade gesehen, am Ende jedes Kapitels die Perspektive einer Einzelperson eingenommen wird. Da bin ich mal gespannt, wen sie da genommen hat. Ob sie auf Grundlage von Quellen, von einzelnen Quellen dort Personen gefunden hat, die wirklich einen interessanten Blick dann auf die jeweilige Zeit werfen. Bin mal gespannt.
Ich finde den Kniff auf jeden Fall gar nicht schlecht.
Ja.
Ein Buch, bei dem ich auf jeden Fall die Leseprobe mir anschauen möchte und dessen Autor große Vorschusslorbeeren genießt, noch nicht bei mir, aber zumindest was das Feuilleton anbetrifft, ist Gustav Seibt, Ein Sommer mit Goethe. Bei Goethe stelle ich immer wieder fest, umso mehr ich über ihn lese, umso mehr möchte ich mich mit ihm beschäftigen und vor allem seinem Werk. Ja, da ist vielleicht auch so ein bisschen bildungsbürgerlicher Blick drauf, von mir aus, mir egal. Ich finde Goethe nicht so schlecht. Plus, in Zeiten, in denen wir im Abitur anfangen, Faust in einfacher Sprache zu lesen, ist, glaube ich, eine Beschäftigung mit Goethe durchaus angemessen.
Hm.
Oh ja, das habe ich sehr herablassend gesagt, weil ich es auch genauso gemeint habe.
Ich habe keins mehr so. Ich würde aber vermuten, du hast noch Volker Ulrich, oder?
Das wäre einer auf meiner, gucke ich in die Leseprobe rein und ich wundere mich, also ein Buch, bei dem ich mir sicher war, dass du da reingehen würdest,
ja,
waren Die versunkenen Welten, also Philipp.
Von Martin Zimmermann, ja. Ruinenstädte in der Antike von Troja bis Pompeji. Wieder Gerda Henkel Stiftung, weiß ich nicht. 672 Seiten, würde ich reingucken. Das habe ich, hier habe ich mir auf meiner Liste hier markiert. Ich habe es aber nicht mit in, also ich habe es mir in der Vorschau markiert, aber nicht in meine Liste mit reingeschrieben. Weil ich jetzt tatsächlich nicht so gehuckt war, jetzt viel über Ruinenstädte lesen zu wollen. Ich weiß nicht. Hat mich in dem Moment und überhaupt nicht angesprochen. Deswegen fiel das erstmal hinten runter. Und es ist halt wieder so ein Batzen. Ne? Also wie,
war nur so eine Idee, bei der ich gedacht habe, Mensch, das wäre doch was für Philipp. Aber ja, ich bin nicht total verwundert, dass das jetzt nichts für dich ist. Aber wenn wir dann
du hättest es nicht genommen, ne?
Definitiv gar nicht. Interessiert mich wirklich null. Tut mir leid, da bin ich raus. Aber was wäre denn bei dir der nächste Verlag auf der Liste?
Ich habe eins bei DTV, da müsste ich aber nochmal reingucken. Das ist schon eine Weile her, dass ich das
Da habe ich fünf.
Oh, na dann können wir DTV machen. Das wäre jedenfalls.
Ja, ich hätte jetzt nur schnell ein einzelnes. Nee, ich habe vier bei DTV, weil das andere ein Roman ist, den ich noch nicht richtig eingefärbt habe. Aber ich hätte jetzt ein einzelnes, das ich noch schnell anbringen möchte, von Klett Cotta.
Die kommen später bei mir.
Ah, die kommen bei dir später, dann machen wir erstmal DTV.
Ich weiß gar nicht, warum es das bei mir so komisch geordnet hat, aber ich habe dazwischen noch Fischer und Kiwi. Dann kommt Klett Cotta, Siedler, DVA, Rowohlt und Surkamp.
Also DTV, lass mich nur schnell hin switchen. Also, was atypisches, mit dem ich anfangen würde, während du suchst, Tillmann Prüfer. Mhm. Dessen Kolumne ich immer sehr gerne im Zeitmagazin gelesen habe. Und das Buch heißt, was wir wirklich über Erziehung wissen, das Wichtigste für alle Eltern aus den entscheidenden Studien. Das ist sowas, wo ich zumindest mal rein illern würde. Wir reden hier von 330 Seiten. Ja, ich denke, wenn er so flott schreibt, wie er in seiner Kolumne schreibt, ist das für mich definitiv etwas, wo ich sage, ja, das könnte mich interessieren.
Ah, hat mich, Ja, das fand ich auch vom Titel her irgendwie nicht so geil. Ne? Das war so.
Ja, deswegen sage ich, ist jetzt was, wo auch der Titel nicht zu mir passt, aber wo ich einfach sage, okay, der Autor sagt mir was, finde ich ganz interessant, kann man mal machen.
Ja,
okay. Aber was hast du denn?
Ja, ich habe noch Kohei Saito, Überleben in den Ruinen des Kapitalismus, am Ende des Fortschritts. Bin ich mal interessant. Er fordert ja ein bisschen eine neu gedachte Planwirtschaft. Das lässt mich etwas skeptisch zurück. Aber es ist genau richtig provokativ für mich, dass ich da mal reinschauen möchte. Also die Grundlage seiner These ist ja, die Umwelt ist zum Teil zerstört. Na, daraus haben wir bisher unseren Wohlstand gezogen durch die Ausbeutung. Langsam gibt es autoritäre Kräfte, die weltweit die führenden Rollen wieder übernehmen. Es werden wieder mehr Kriege geführt in ehemals stabilen Weltregionen. Das Wirtschaftswachstum stagniert, jedenfalls bei uns. Irgendwelche Techno-Oligarchen spielen Cyberpunk und beherrschen mehr und mehr die Welt. Und Saito sagt jetzt, okay, die Good Times are over. Jetzt kommt die Scheißzeit. Das heißt, wir werden in nächster Zeit eigentlich hauptsächlich eine Ära von Notlagen erleiden oder eine Ära von Notlagen durchleben. Wir werden also uns mit Knappheit beschäftigen müssen, mit Destabilisierung, mit Naturkatastrophen durch die Klimaerwärmung etc. Und er fordert jetzt ein bisschen das zu akzeptieren, dass das jetzt bald mal so sein wird und spricht von einer neu gedachten Planwirtschaft. Ich bin gespannt, was er da für eine These aufstellt, beziehungsweise was er da für einen Plan hat. Mich hat vor allen Dingen Folgendes gereizt, nämlich das Akzeptieren der Tatsache, dass die fetten Jahre vorbei sind. Weil wir sehen aktuell noch eine Politik des, naja, lass mal noch 2-3 Jahren weiter so machen. Irgendwie den Kern noch stabil halten und na, vielleicht geht's ja noch ein Jahr. Vielleicht kommt der Crash ja erst nächstes Jahr. Und bis dahin machen wir weiter so. Und bis dahin müssen wir noch ein bisschen mehr arbeiten. Ihr alle da draußen, ihr müsst alle ein bisschen mehr arbeiten. Weniger Teilzeit. Und ein bisschen mehr Akzeptanz für die Tatsachen, wie sich die Welt nun mal entwickelt hat, hilft, glaube ich, damit sich auseinanderzusetzen, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Da bin ich gespannt einfach, was er dort für eine These aufstellt, beziehungsweise was er für Pläne hat oder was er für Vorschläge macht, wie man denn überhaupt das Ganze jetzt angehen könnte. Bin immer für progressive Ideen, auch wenn die ein bisschen unpopulär erstmal zu sein scheinen. Ich bin skeptisch, ob der Sozialismus oder die Planwirtschaft wirklich die Rettung unseres Planeten sein soll. Weiß ich nicht. Deswegen bin ich mal gespannt, wie er die neu gedachte Planwirtschaft sich vorstellt.
Ja, während du deine Ausführung gemacht hast, habe ich mich mal kurz zu ihm informiert. Der hat zu Marx promoviert an der Humboldt-Universität 2014 und war Mitherausgeber der Marx-Engels-Gesamtausgabe. Fällt uns da jemand ein, der das auch gemacht hat?
Ja, Münkler.
Und der zufällig auch eine Rezension zu der Promotion geschrieben hat. Wollte rausfinden.
Zu dieser?
Ja, zu der Promotion, die der 2014 geschrieben hat. Und der hat quasi der Sieg der Natur über den Kapitalismus 2023 geschrieben. Und Professor Münkler äußerte sich da, also findet das prinzipiell spannend. Die Rezension ist in der FAZ erschienen am 1.12.23. Leider interpretiert sich der Autor dabei einen Marx zurecht, den es laut Münkler zufolge nie gegeben hat. Ein Aktualisierungsversuch, der laut Münkler zur Überinterpretation wird, wenn sich Marx in dieser Sicht auf, Zitat, frühere Wirtschaftsverfassungen, Zitat Ende, rückorientiert, so lässt sich die Natur leider nicht vor der wirtschaftlichen Ausbeutung retten, findet Münkler. Ich finde es immer schwierig, wenn wir Ökologie und solche Dinge dann zurück auf so alte Denker führen. Und der Gedanke daran hat mich kritisch werden lassen. Und sobald ich mich dann festbeiße, interessiert mich dann auch, was dieser Mensch sagt und denkt.
Ja. Das ist halt genau der Punkt. Es hat mich kritisch aufmerken lassen, dieses Buch. Und das möchte ich gerne, weil ich mich jetzt eben mit dem Thema Sozialismus und Planwirtschaft ein bisschen im Arbeitskontext beschäftigt habe mehr. Und auch mit den Stärken und Schwächen des Systems. Und deswegen finde ich interessant, warum er das jetzt wieder aufs Tableau holt. Mhm. Ne, Planwirtschaft, klar, Mangelwirtschaft. Die Konsequenz aus unseren Problemen, die wir nun mal weltweit haben. Da kann man zu diesen Gedanken kommen, dass sagen, ja, okay, wir haben immer weniger Ressourcen, das heißt, wir müssen zu einer Form der Planwirtschaft kommen. Also den Schluss kann man ziehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie er überhaupt da hinkommt und wie er sich das vorstellt. Und ja, deswegen einfach bin da mal gespannt. Und ob er vor allen Dingen was zu den Schwächen und der Planwirtschaft sagen kann. Ne? Also die Planwirtschaft hat nun mal eklatante Schwächen. Ne? Es gibt keinen Marktdruck, das heißt, es gibt keine Preisfindungsstrategie in der Planwirtschaft und das führt zu größeren Problemen. Und da ist die Frage, hat er das weitergedacht oder besinnt er sich zurück und ist eigentlich nur ein großer Marx-Fan und bastelt sich alles zurecht? We'll see.
Mein nächstes Buch ist, Philipp, thematisch. Was würdest du jetzt thematisch sagen, wäre was, was mir gut gefallen könnte?
Marianne Koch, mutig sein, Erinnerung an abenteuerliche 95 Jahre oder die Arthrose-Formel?
Beides mega spannend. Aber wenn du jetzt, ohne hier in die Bücher zu gucken, was ist so ein Thema, wo ich sagen würde, das Thema interessiert mich immer, weil ich ein Fan davon bin. Wenn auch nur im historischen Sinn.
Nee, ich weiß es wirklich nicht.
Na, Gewalt, Krieg, Frieden. Das sind meine Themen. Und das okay. Schöne ist, Eckhard Conze hat ein Buch geschrieben, das heißt Friedlos, die Deutschen zwischen Kriegsgewalt und Friedenssuche von 1648 bis heute.
Ach Gott.
Und da ist alles dabei, was ich brauche. Krieg, Gewalt, Frieden. Super. Ich möchte diese Anekdote mal wieder, ich weiß nicht, ob ich die schon mal hier im Podcast erzählt habe. Als ich selbst noch Schüler in der 11. 12. Klasse war, konnte man immer von meinen Noten in Geschichte ableiten, welche Themen gerade dran sind. So habe ich mich von 7 Punkten im ersten Halbjahr auf 13 hochkatapultiert im zweiten, dann 9 und im letzten 15 gehabt. Und ich sag mal so, im letzten ging es um Krieg. Ein Thema, das mich bewegt. Im ersten ging es um Industrialisierung. Ein Thema, das mir egal ist. Ja. Und wie gesagt, Krieg ist das eins der führenden Themen für mich, deswegen Eckhard Conze erscheint am 12.03. sind 320 Seiten, 26 Euro. Ich bin gespannt.
Hast du eigentlich die Evolution der Gewalt von Michel und
da bin ich, och, das kommt jetzt mit mir mit in den Urlaub.
Ah, sehr gut. Oh, wie heißt denn der zweite? Harald Meller. Das ist schon spät. Harald Meller und Kai Michel. Genau. Okay, bin gespannt, was du dazu sagst. Ich habe noch nicht angefangen, deswegen liegt aber auch im Stapel.
Das letzte Buch im DTV-Verlag kommt erst im Oktober. Das würde ich mir für die nächste Verlagsvorschau aufheben.
Ah, okay. Wunderbar. Dann wäre meins als nächstes, mein nächstes vom Fischer Verlag. Hast du dort was?
Nö.
Gar nichts.
Okay, nix.
Dann nix.
Ja, du kannst es ja durchaus ich mal habe ansprechen.
Ja. Ich habe ein Werk von H.G. Adler, Der verwaltete Mensch, Studien zur Deportation der Juden aus Deutschland. Ist das bekannteste Werk von Adler. Wird jetzt neu aufgelegt im Fischer Verlag. Der Fischer Verlag hat einige dieser Bände neu gemacht, also auch von Wieslaw Kiwa, 5 Jahre Auschwitz, von Jan-Peter Barbian, Literaturpolitik im NS-Staat oder Paul Hilberg, die Vernichtung der europäischen Juden und jetzt eben neu in dieser Reihe erschienen, Der verwaltete Mensch. 1700 Seiten, 98 Euro, da weiß man schon ein bisschen Bescheid. 1974 hat er das geschrieben, ist ein gigantisches Werk zur Ausgrenzung, Enteignung, Verfolgung und Ermordung der deutschen Juden aus soziologischer Sicht untersucht und vor allem die Rolle der Bürokratie wird darin ein bisschen untersucht. Also wie war die Bürokratie eingebunden in diesen ganzen Vernichtungsapparat? Und das legt er da anhand von Gesetzestexten, Gestapo-Akten etc. und zieht das wirklich oder vollzieht das wirklich sukzessive nach. Es ist ein unfassbar groß und umfangreiches Werk. Also die 1700 Seiten muss man auch in irgendeiner Form lesen wollen. Ich bin mal gespannt, ob man das auch eigentlich auszughaft lesen kann, also wie es aufgebaut ist. Ich habe noch nie da reingeschaut. Ja, Adler wurde 1910 in Prag geboren, war Lyriker, Schriftsteller, Wissenschaftler und hat mehrere Konzentrationslager überlebt. 1942 wurde er nach Theresienstadt und im Oktober 44 nach Auschwitz überstellt oder beziehungsweise deportiert. Buchenwald hat er auch erlebt. Und er hat tatsächlich auch alle überlebt und kehrte dann nach Prag zurück und emigrierte später 47 nach England. Und sein Leben danach widmete er letztendlich dieser schriftlichen Darstellung der Verfolgung und Ermordung deutscher Juden. Aber was hast du? Du hast Kieler? Ah, ja, ja, genau. Und das, genau diese Ausgaben sind das. Das ist auch so ein umfangreiches Werk, ne? Also ein bisschen weniger, 800 Seiten vielleicht?
Das ist, 400. Ja, sagen wir fast 500.
Okay.
Nichtsdestotrotz, okay, es ist für mich ein Lebensthema, mit dem ich, es fällt mir immer schwer zu sagen, ich setze mich damit gern auseinander, muss ich ehrlich sagen. Und Adler ist auch so ein Ding, aber mir derzeit zu teuer, um jetzt zu sagen, okay, ich investiere hier mal einen Huni. Das ist mir zu viel, aber es gehört zu den wenigen Büchern dieses Jahr vom Fischer Verlag, die zumindest ein bisschen interessant waren.
Und Vorwort von Götz Ali.
Ganz großer Mann.
Man kauft jetzt aber kein Buch für 98 Euro wegen eines Vorworts, das ist mir schon vollkommen klar. Aber trotzdem, spannende Kiste. Kiwi wäre mein nächster Verlag, glaube ich. Ja,
das
Kiwi.
Muss ich.
Hast du noch einen vorher?
Bei mir ist es nicht, nicht alphabetisch, deswegen wir können erstmal Kiwi machen. Kiwi habe ich nichts.
Da hatte ich Oliver Jüss, Die Welt in ihren Händen. Ah ne, Moment, das ist ein Roman, Entschuldigung. Falsche Vorschau. Ja, Kiwi hat es nicht getrennt zwischen Roman und Sachbüchern. Also die Vorschau nicht, das ist, innerhalb der Vorschau ist es natürlich getrennt. Hier wollte ich mal reinschauen, und zwar am 12. März 2026 erscheint Ulrike Hermanns Geld als Waffe. Da geht es darum, wie die Wirtschaft über Krieg und Frieden entscheidet. Da wollte ich mal reinschauen, wie sie auch in dem Fall, wie sie das aufbaut. Ich bin ein bisschen irritiert, weil hier steht, sie untersucht das historisch, psychologisch und politisch. Ich finde aber gerade entspannt, wie ökonomische Faktoren ausschlaggebend sind für Konflikte oder für moderne Konflikte. Also das ist erstmal nicht weit hergeholt, sondern wir wissen ja, dass die Rohstoffe auf der Welt unterschiedlich verteilt sind und dass diese Ökonomie durchaus eine Rolle spielt, gerade jetzt im aktuellen Fall, wo es um seltene Erden geht, gerade im Bereich der Elektromobilität, auch Computerchips etc. Die Ressourcen dafür sind nicht überall auf der Welt gleich verfügbar und dementsprechend existiert dort die Möglichkeit, Hebel anzusetzen. Und da wollte ich mal reinschauen, ob das Buch was kann.
Ich mag Ulrike Hermann gar nicht, deswegen kommt für mich leider auf
gar
keinen Fall in Frage. Die ist auch Stammgast in verschiedensten Talkshows.
Ah, okay, ich hab sie noch nie gesehen, deswegen.
Die Frau ist Journalistin bei der Taz.
Richtig.
So, und dann kannst du dir auch direkt die Ausrichtung vorstellen, die sie hat.
Das ist richtig.
Wie gesagt, bestimmt ein Buch, bei dem ich mir die Perlentaucher-Zusammenfassung angucken werde. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist quasi ein Überblick aller Rezensionen, die in den deutschen Tages- und Wochenzeitungen erschienen sind. Mhm. Und je nachdem, wie es bewertet ist, vielleicht höre ich mir auch die Deutschlandfunk-Zusammenfassung an. Mal schauen. Aber wäre jetzt kein Buch, was ich kaufen würde. Beim Kiwi-Verlag finde ich auch eine tragische Ausbeute dieses Jahr.
Ja. Benjamin von Stuckrad-Barre hat ein neues Buch geschrieben über Udo Lindenberg. Überhaupt nicht meins.
Ich mag Udo Lindenberg auch schon gar nicht. Dann bin ich schon völlig raus.
Dann noch erwähnenswert vielleicht Joschka Fischer. Wer sind wir? Deutschland auf der Suche nach seiner Identität. Erscheint am 7. Mai. Aber ist letztendlich vielleicht auch wieder einfach nur
Tagespolitik. Oder Dinge, die wir schon bei Münkler gelesen haben vor einem Dreivierteljahr.
Im Zweifelsfall genau das. Oder bei Musalla. Das wäre es aber bei mir bei Kiwi und dann wäre Klett Cotta dann der Nächste. Mhm. Da hast du ja dann. Na dann, fangen wir wieder an.
Das erste ist wieder thematisch das, was du von mir schon kennst.
Svenja Falk?
Nee, Stefan Bollmann, Die literarische Hausapotheke. Lektüren für jede Lebenslage.
Ach nee.
Und dann haben wir so schöne kleine. Ja, aber das ist einfach schön, weil der hat dann ganz viele Bücher, die er hier empfiehlt. Von Stefan Zweig, Kafka, Hermann Hesse, Thomas Mann. Also tatsächlich, wenn ich hier die erste Seite der Inhaltsangabe mir angucke, habe ich nur ein Buch davon nicht gelesen. Und das wäre, es werden ja schöne Tage kommen von Zach Williams. Naja, weil manchmal hat ein Autor interessante Gedanken zu bestimmten Themen und dann höre ich mir die oder lese ich mir die gern durch. Also es ist für mich auch ein Wandeln in Gedanken zu Dingen, die ich beurteilen kann, weil ich die Bücher halt selber gelesen habe. Beispielsweise wird auch die Brüder Löwenherz von Astrid Lindgren mit besprochen. Und das immer auf 4 Seiten. Das wäre eigentlich ein Buch, was man Alex schenken könnte, weil das perfekt zum Einschlafen ist. Du liest die 4 Seiten und dann kannst du ein bisschen schlummern. Also finde ich gar nicht so schlecht. Warum nicht? Philipp, was hast du?
Ich habe hier nur eins. Und das ist thematisch auch ganz klar. Raimund Schulz, Odysseus. Mythos und Wahrheit. 288 Seiten. Ist jetzt nicht sehr umfangreich. 16. Mai 2026 kommt es raus. 24 Euro. Odysseus ist gerade sowieso ein bisschen Thema, da Christopher Nolan mit seiner Odyssee jetzt bald ins Kino marschiert. Und dementsprechend kommen bei vielen Verlagen auch Themen zum Thema Troja, Odyssee, Odysseus etc. Aber ich mag die Figur des Königs von Ithaka, der ja als einer der schlauesten galt. Er hat das trojanische Pferd gebaut. Er hat dann die Odyssee, diese Irrfahrt auf dem Rückweg überstanden. Ist eine spannende Figur. Und da immer die Frage, inwiefern lässt die sich mit geschichtlichen Quellen unterlegen, woher kommen diese Mythen, wie setzen die sich zusammen, welche Quellen haben wir. Das ist spannend, das finde ich ganz interessant. Ja, das ist für mich dann so die Nachtliteratur oder die Abendliteratur.
Als ich es gesehen habe, wusste ich, das ist dein Thema. Von mir an dieser Stelle, das nächste Buch wäre von Ott Arne Westhardt. Der kommende Sturm, der nächste große Krieg und wovor die Geschichte uns warnt. Und Arne Westhardt ist, ja, der Mann ist Professor für globale und internationale Geschichte an der Yale University. Und wieder mal meine Themen. Krieg, Gewalt, Geschichte, Weltordnung, Geopolitik. Ja. Das ist zumindest ein Buch, bei dem ich hundertprozentig in die Leseprobe reinlesen werde oder wenn ich mal in irgendeinem Buchladen bin und ein bisschen Zeit habe, wo ich bestimmt die ersten 15, 20 Seiten lesen werde, um dann so festzustellen, ja, ist was für mich oder eben nicht.
Ja, zumal sich Westhardt sehr stark mit dem Kalten Krieg auseinandergesetzt hat und da ja auch als einer der führenden Experten dazu gilt. Das heißt, er hat sich mit dieser Art von Konfliktforschung lange beschäftigt. Er hat, glaube ich, auch ein Buch dazu geschrieben. Genau, hier steht es auch mit da. Das heißt auch noch der Kalte Krieg. Dementsprechend dürfte er viel Ahnung haben von den geschichtlichen Entwicklungen, die jetzt zur Gegenwart geführt haben. Und da wäre ich auch gespannt, was er daraus für eine Zukunftsvision entwickelt. Wobei ich vermute, dass er sich hier, wovor die Geschichte uns warnt, dass eben bei einem Forscher, der sich sehr stark mit dem Kalten Krieg auseinandergesetzt hat, sich hauptsächlich wieder darauf bezieht. Aber kann ja auch spannend sein, was er daraus liest.
Was ist dein nächster Roman, Verlag?
Achso, Klett-Cotta, bist du fertig?
Ja. Oder hast du,
Dann, noch was? Nee, ich habe nichts mehr. Ich dachte nur, du hättest noch mehr gehabt. Siedler wäre mein nächstes. Und darüber haben, warum auch, ach Siedler, wo hat sich Siedler versteckt?
Ha. Ja.
Ach, bei Penguin natürlich. Hat sich Siedler versteckt. Da muss ich ein bisschen scrollen.
Also ich weiß, was es ist und habe mir schon das Rezensionsexemplar bestellt.
Yep. Ich habe es mir noch nicht bestellt, aber das ist quasi, ich muss es noch abschicken, mein Formular. Ich bestelle mir das nicht. Also ich möchte es auch anfragen. Stephen Greenblatt, Dunkle Renaissance, würde ich vermuten.
Korrekt.
Wie Shakespeares größter Rivale Christopher Marlowe die Konvention sprengte und die Literatur revolutionierte. Da ist alles drin. Da ist alles drin. Und Stephen Greenblatt, wir haben ihn gelesen mit Die Wende. Natürlich nicht die 89er-Wende gemeint, sondern die Wende in der Renaissance. Und ich habe von Greenblatt noch Wunderbare Besitztümer gelesen. Da hat er sich hauptsächlich mit der Entdeckung Amerikas beschäftigt und der geistigen Mitnahme oder der geistigen Erschließung dieser Besitztümer. Also nicht nur der Besitztümer in physischer Form, sondern auch eben in wie man sich kulturelle Dinge aneignete und die mit nach Europa brachte. Greenblatt schreibt großartig, ist Professor für Englisch und amerikanische Literatur in Harvard, ist ein absoluter Kenner der Renaissance. Das war ein No-Brainer. Als ich gesehen habe, dass der ein Buch rausbringt, hat es mich fast gar nicht mehr interessiert, was es war, sondern einfach nur so, ja, kaufe ich mir, gucke ich auf jeden Fall rein.
Ja, hab da nichts zu ergänzen. Genau das absolut ist mein Punkt.
Top.
Mehr habe ich bei Siedler aber auch nicht.
Nee, ich auch nicht. DVA wäre dann das nächste bei mir. Deutsche Verlagsanstalt. Das ist aber auch Pinguin. Nicht. Ach so, ja, nee. Das ist auch, muss ich dazu sagen, kein. Mal gucken, ob ich es jetzt finde. Das ist kein neues Buch. Ich finde es jetzt hier auf die Schnelle nicht. Sondern, ach doch. Neuauflage ist auch falsch vielleicht, aber eine reduzierte Ausgabe. Und zwar Christopher Clark von Zeit und Macht. Wird neu aufgelegt für einen Sonderpreis von 18 Euro. Christopher Clark kann man immer lesen. Dementsprechend wollte ich das einfach hier nochmal erwähnt haben. Das sind nochmal 8 Euro weniger als die ursprüngliche Ausgabe. Ist auch wieder Hardcover gebunden. Kann man machen. Na, also wie entsteht Macht? Also geht um Idoneität, also Machterhalt. Wie begründet man Macht? Wie entsteht Macht? Wie kann man sie erhalten? Verhältnis zwischen Macht und Zeit. Dem geht Christopher Clark hier nach. Und das jetzt für 18 Euro statt 26 wollte ich mit erwähnt haben. Ab Februar ist das dann zu erhalten. Rowold wäre dann mein nächster.
Ja, Rowold können wir machen. Habe ich auch mit auf der Liste. Aber nur 2.
Ich nur 1. Dann fang du mal an, bitte.
Also 1 ist wirklich nur ein. Rowold war auch eine riesengroße Enttäuschung. Also Rowold und C.H. Beck sind ja normal meine großen Favoriten, wenn es um Sachbücher geht. Aber ja, dieses Jahr wirklich, oder dieses Halbjahr muss man ja sagen, eine riesengroße Enttäuschung. Ich weiß nicht, gerade Rowold Berlin ist normal das, wo ich sage, die können's, aber ist wirklich schade.
Da kam nicht viel, ne?
Nee. Und rausgesucht habe ich mir da von Sarah M.S. Pearsall Freiheit, eine neue Geschichte der amerikanischen Revolution. Sage ich ganz ehrlich, ist so ein, ja, ich lese mal rein. Aber nicht mehr. Ist okay. Also auf gar keinen Fall ein Pflichtkauf. Und ich ahne aber, was du auf deiner Liste hast, denn von dem Autor hast du ja gerade was fertig gelesen.
Nee, von dem noch nicht fertig gelesen. Da bin ich noch mittendrin. Jonathan Haidt, meinst du?
Nee.
Nee.
Ich dachte,
du hast Kopetzky?
Ja, ich hätte gedacht, du hast Kopetzky dabei.
Nee, das hat mich nicht. Wobei, läuft das nicht unter Roman?
Nee, es ist bei den Sachbüchern dabei.
Ja, nee. Das hat mich. Also, ich mag Kopetzky, er schreibt toll, aber das hat mich nicht abgeholt.
Okay, dann bin ich gespannt, was du stattdessen hast.
Jonathan Haidt, Die Macht der Moral, warum Politik und Weltanschauung unsere Gesellschaft spalten. Jonathan Haidt hast du ja mal mit angeschleppt. Du guckst so skeptisch.
Ja, weil ich es noch nicht gefunden habe.
Rowold, nicht Rowold Berlin.
Ah, dieser Verlag macht mich wahnsinnig.
Deswegen habe ich mich gerade gewundert, weil Kopetzky hier nicht drin ist. Der wäre, glaube ich,
muss ich denn, obwohl ich einmal, und das ist der gleiche Verlag,
ja,
dann brauchst du nicht 12 verschiedene Sachen. Ja, Jonathan Haidt, ich bin gespannt, da warte ich tatsächlich ab, was die Rezensionen sagen, denn der Mann neigt auch zur Überdramatisierung bei bestimmten Sachen. Indes seine Argumentation bei Generation Angst hat mir sehr gut gefallen.
Mhm. Genau. Was das hast du ja empfohlen. Ich habe bisher angefangen, bin noch nicht fertig. Ja, deswegen. Also, das war aber einfach, wenn man, wir kennen das ja, ne? Man hat mal von einem Autor was gelesen, hat einem ganz gut gefallen. Die, wenn auch, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder überzeugt es inhaltlich oder argumentativ. Im besten Fall beides.
Das wäre ganz toll.
richtig. Und wenn man aber einen Autor gefunden hat, wo man sagt, seine Argumentationsstruktur gefällt mir und die Art und Weise, wie er arbeitet, dann können auch neue Themen sich als interessant herausstellen. Ja, es gibt Autoren, wo ich sage, ich brauche jetzt für ihn nicht noch irgendwas anderes zu lesen, weil es hat mich nur dieses eine spezielle Thema interessiert. Und was der jetzt drumherum schreibt, ist mir eigentlich ziemlich egal. Hier wäre so ein Punkt, das neue Thema klingt auch wieder ganz entspannt oder ganz spannend so rum. Und da würde ich zumindest mal reinlesen. 528 Seiten ist natürlich wieder ziemlich umfangreich. Aber auch da, ich schaue mittlerweile bei solchen Büchern unglaublich gerne einfach nur kurz ins Inhaltsverzeichnis, schaue mir die Überschriften an, wie hat es aufgebaut. Lest dann vielleicht in 2-3 Kapitel einfach mal rein, um zu schauen, wo will er denn hin mit dem Buch? Ja, und dann ist es auch immer ganz hilfreich, liest die Einleitung einfach mal lesen, dann kriegt man die meisten Thesen schon mit, was er aufstellen will, was er beweisen will auf den nächsten Seiten. Und dann hat man so einen ungefähren Fahrplan bei den Sachbüchern. Mhm. Ja, und dann kann man schon entscheiden, ob das was Gutes wird. Und auf Kopetzky nochmal zu sprechen zu kommen, die Harzreise, eine Deutschlanderkundung. Boah, nee. Nee. Also, gerade interessiert mich jetzt wenig mehr, also als der Harz.
Ja, es geht ja, dass 200 Jahre ja, die Harzreise von Heinrich Heine rauskommt.
Ja, ist mir schon klar.
Und auch das ist so eins, wo ich gerne mal reinlese. Das sind 200 Seiten, das ist mal schnell weggeatmet. Und vielleicht, Kopetzky hat manchmal gute Beobachtungen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass der was Geistreiches mit dabei hat. Aber du hast natürlich einen Punkt.
Bestimmt.
Ist jetzt, und das will was heißen, wenn ich sage, dass das bei den Sachbüchern das ist, was mich noch am meisten interessiert. Das spricht ja, das nicht für die diesjährige Ausbeute beim Rowohlt Verlag. Muss ich, also diese halbjährliche Ausbeute. Ja, das wäre aber auch alles, was ich
beim Rowohlt Verlag habe. Da hoffen wir mal auf das. Ja. Da hoffen wir einfach mal ein bisschen auf das zweite Halbjahr. Vielleicht kommt da noch ein bisschen was. Bei Kopetzky, wie gesagt, da lese ich lieber erstmal von ihm Propaganda oder Monschau oder Damenopfer oder sowas. Also die stehen auch auf meiner Liste. Die würde ich dann vorziehen, ehe ich mir das. Also so ein großer Kopetzky-Fan bin ich dann doch noch nicht. Das kommt dann vielleicht später. Judy, bei mir tatsächlich wäre der letzte Verlag, der festhalten, Surkamp Verlag.
Habe ich 4 Bücher.
Ja, ich 3. Fang du mal an.
Aber bei mir kommen dann übrigens noch ein paar kleinere Verlage mit dazu. Hm? Ich habe auf jeden Fall als erstes vom Surkamp Verlag Elena Ferrante an den Rändern.
Hm?
Das hängt damit zusammen, Elena Ferrante hat bei mir ja einen extrem großen Vorschuss bei allem, was sie so macht. Und dieses Buch, Zitat, die Lust am Lesen, die Freuden des Lesens und die Abenteuer des Schreibens. Und was bedeutet es, als Frau zu lesen, zu schreiben und zu leben? In ihren feinsinnigen, schmissigen Essays macht Elena Ferrante die noch immer viel zu leisen Stimmen an den Rändern für uns hörbar. Als riesengroßer Fan der neapolitanischen Saga lese ich von Elena Ferrante gern alles. Und wenn dann noch das Lesen eine zentrale Rolle spielt, was will ich mehr?
Okay. Steht das bei Sachbüchern? Jetzt warte, ich habe es gar nicht gefunden, ja.
Es ist ungünstig sortiert. Es ist kein Roman, damit ja, wirst du mir zustimmen, aber es ist ja, jetzt, es steht Fall. Bei den Romanen. Das ist ja. sehr ungünstig ja. sortiert, das stimmt.
Mein erstes wäre Karen Hegemann. Vergessene Soldatinnen, Frauen im Militär und in den Kriegen Europas seit 1600. Da wollte ich eigentlich gerne mal reinschauen. Finde ich eine ganz spannende Geschichte eigentlich, weil Soldaten gab es schon immer mal. Und die Frage ist, wie sie in diversen Armeen sich wiedergefunden haben, ist schon ganz spannend. Und vor allen Dingen, wie sie das ab 1600 so getan haben. Also moderne Armeen kennen wir ja, in einigen, denen Frauen auch dienen. Und da würde ich gerne mal reinschauen. 48 Euro, 4. März 2026, 900 Seiten. Das ist halt absolut crazy. Die hat ein bisschen was gefunden. Ist Professorin für Geschichte in North Carolina. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil mehr habe ich mich damit noch nicht beschäftigt.
Also 900 Seiten zu dem Thema lese ich definitiv nicht. Das kann ich jetzt schon versprechen. Nein, ich
wahrscheinlich auch nicht. Das ist, sind wir, also ganz ehrlich, ja. wenn man so die Seiten hier zusammenrechnet von den ganzen Büchern hier, ne, sind es, keine Ahnung, wieder 10.000 Seiten allein in diesen Verlagsvorschauen. Wir wissen ja, was sonst noch auf unseren Stapeln liegt. Das ist einfach, es gibt, du kennst es ja auch, ne? Also es gibt Bücher, die kauft man sich, weiß, man möchte sie irgendwann lesen und dann verschwinden die erst mal ein paar Jahre im Bücherregal, weil man den richtigen Vibe braucht dafür.
Das stimmt.
Aber es gibt so Themen, die einen immer mal wieder so ein bisschen kitzeln, wo man sagt so, ah, das ist, oh, jetzt habe ich gerade Bock drauf, jetzt, das interessiert mich jetzt. Und dann gehst du einfach zum Bücherregal und greifst das dort raus. Und deswegen kaufen wir diese Bücher ja schon. Wir kaufen sie ja nicht einfach, um sie im Regal stehen zu haben, damit sie dort schön aussehen. Wir sammeln ja nicht einfach nur Bücher, sondern es sind ja meistens Themen, die uns interessieren. Und wir wissen auch, dass wenn wir in den Buchladen gehen und dort die nächsten 200 Euro auf den Tisch klatschen, und mit so einem Stapel Bücher daraus gehen, dass wir diese 5, 6, 7, 8 Bücher, die wir dann gekauft haben, jetzt wahrscheinlich nicht in den nächsten Wochen, vielleicht sogar Monaten alle lesen werden. Manche von denen, das ist ganz normal. Du hast gerade Bock, nimmst es mit, kannst aber ja nicht alles gleichzeitig lesen und legst es erstmal zur Seite und zwei Wochen später, wenn du die anderen Bücher gelesen hast, greifst du es wieder und denkst dir, ach nee, jetzt was über vergessen sollte, nee. Und dann stellst du es wieder ins Bücherregal. Das ging mir bei Kopetzky so, Risiko, das stand ewig hier. Und irgendwann kam der Moment und gesagt, jetzt fange ich das an. Und dann Jonathan Haidt, ich meine, das steht seit 2 Jahren jetzt bei mir herum, seitdem du es damals empfohlen hattest. Und ich habe jetzt irgendwann mal angefangen.
Ja, das ist richtig. Du bist desillusionierender für mich und beschreibender für mein Handeln, als ich zugeben möchte. Es ist sehr lustig, wenn ich manchmal dann fertig bin und mir überlege, was liest du jetzt als nächstes? Und dann stehe ich vor diesen, vor meiner heiligen Halle, vor meinen nunmehr 6 ausgefüllten Billigregalen mit Aufsatz und denke mir, ich habe einfach nichts zu lesen. Ich habe nichts. Mhm. Und das ist lustig. Aber ich finde dann trotzdem immer noch was. Es ist
ja, und es ist auch einfach schön, ich habe das jetzt wieder, wie schön es ist, ein neues Buch anzufangen. So diese ersten Seiten, so wo geht's denn jetzt hin, was ist jetzt, was kommt jetzt, was erwartet einen jetzt? Und eben aber auch das Gefühl, was du gesagt hast, ne? Ich habe nichts zu lesen, das Richtige ist gerade nicht dabei, weil das Richtige ist gerade auf dem Weg in der Post oder gerade in irgendeinem Presseportal angefragt oder beim Buchhandel bestellt oder weiß da gar nichts. Ne? Ja.
So, ich hab, was hast du noch? Als nächstes habe ich 100. Geburtstag von Michel Foucault. Und Didier Eribon hat eine Biografie drüber geschrieben, über Foucault geschrieben. Ich finde Foucault interessant, war Teil meines Studiums. Ich finde Eribon interessant. Als Autor, eine Rückkehr nach Reims sei da empfohlen. Steht auf jeden Fall mit auf der Liste. Ob das jetzt eins der zentralen sein wird, weiß ich noch nicht. Okay. Hast du noch mehr?
Ich hatte noch mit einem Fragezeichen auch für dich, Niklas Luhmann, Erziehung, Funktion und System, 12. Mai 26.
Ja, lustig. Ich war vor kurzem in der uns bekannten Buchhandlung in Grimma und kam rein. Ich weiß gar nicht, ob ich was abholen oder bestellen wollte. Und quasi die ehemalige Besitzerin, die ja immer noch dort arbeitet, blätterte gerade durch die Verlagsvorschau des Sukamp Verlags und meinte, sie habe ich mir gerade im Verlag, in der Verlagsvorschau notiert, weil sie dann einfach meinte, ja, ne, ich schreibe mir dann immer schon hin, für welchen Kunden könnte das was sein? Und sie meinte halt auch, Niklas Luhmann Erziehung, das wäre doch bestimmt was. Dann habe ich halt gesagt, ja, thematisch grundsätzlich schon, aber ich weiß, wie Luhmann schreibt.
Aber ich weiß sie nicht.
Und seine Systemtheorie ist extrem großartig, aber nicht lesbar. Zumindest nicht, wenn man noch Lebensfreude empfinden möchte. Und ich ahne, dass ich mit größter Begeisterung versuchen würde, die Erziehung zu lesen. Und dann nach 10 Seiten sage ich, aber abhauen. Das ist ein Buch, bei dem ich zu 100% erst in die Leseprobe reingucke. Niemals würde ich das blind kaufen, weil A, es kostet trotzdem Geld. Und B, es würde, wenn es so schlecht geschrieben ist, wie ich mir es vorstelle, definitiv nicht den Weg zu mir finden. Und ich meine nicht schlecht geschrieben im Sinne von schlecht geschrieben, sondern im so kompliziert, das ist kein Lesegenuss. Und dafür ist es mir einfach nicht wichtig genug. Muss ich ehrlich sagen. Also Erziehung ist mir wichtig, aber nicht von Luhmann, der das System theoretisch durchdenkt. Nee, eher habe ich noch Fritz Breithaupt, einmal, zweimal, keinmal, wie wir Erfahrungen machen. Fritz Breithaupt ist Kognitionswissenschaftler und Literaturwissenschaftler. Und das ist eine sehr spannende Kombination. Und er hatte im Surkamp Verlag vor einigen Jahren das narrative Gehirn veröffentlicht und da dargestellt und dargelegt, wie unser Gehirn quasi in Narrationen denkt. Und das war sehr interessant. Dementsprechend bin ich auch da gewillt, zumindest mal in die Leseprobe zu schauen. Das wäre zumindest eine meiner Optionen.
Ich habe noch Luc Vacon.
Ja, habe ich auch.
Der strafende Staat. Wollte gerade sagen, weil du von Foucault erwähntest. Und da dachte ich mir, warum ist das andere nicht mit dabei? Hat das jetzt übersprungen? Nein, Grandios, klingt echt toll. Die Vida Impera, Teile und Herrscher, Polizei, Gerichte, Gefängnisse. Damit kuratiert der Staat Kriminalität. Und er widmet sich den Staatstheorien, also von Hobbes bis Bourdieu. Und auch den Theorien der Strafe. Das fand ich eine ganz interessante
Durkheim Formulierung. Durkheim bis Foucault.
Genau.
Das würde ich gerade sagen, thematisch wieder sowas. Auch da, Staatstheorie. Theorie ganz groß. Wie funktioniert das? Die verschiedenen Denker, dann gucke ich mir das Cover an. Eigentlich schlicht, bis auf, meines Wissens müsste das der Leviathan sein von Hobbes.
Ja.
Genau. Und da bin ich natürlich ganz weit dabei. Er selbst ist Professor für Soziologie an der Berkeley University in California. Das ist meins, da muss ich ehrlich sagen. Das ist ziemlich sicher, dass ich das mir kaufen werde. Und es waren seine Frankfurter Adorno-Vorlesungen, die hier wahrscheinlich drin sind. Und ich lerne da sehr gerne was. Das war auch das, was ich, um mal einen Rückgriff zu machen, das war es, was ich an Barbarowski so interessant finde. Auch der macht ganz viel Staatstheorie.
Mhm. Dieses Buch ist im positivsten Sinne ein Suhrkamp-Buch.
Mhm.
So stelle ich mir, oder so habe ich den Suhrkamp-Verlag kennengelernt. Ein bisschen verkopft, ein bisschen drüber, ein bisschen Nische, also in dem Fall wirklich wissenschaftlich Nische, aber mit einem ganz gestochen scharfen Thema und einer ganz klaren Fragestellung zu einem spannenden Sachverhalt.
Und ein letztes habe ich noch. Einfach, da mochte ich das Cover sehr. Auch ein ganz großer Denker unserer Zeit, Peter Sloterdijk.
Sloterdijk.
Der Fürst und seine Nachfolger. Und wenn du dir das Cover anguckst, Trump als Medici-Verschnitt. Das sieht wahnsinnig lustig aus. Hast du es vor dir, Flip?
Ja. Ich muss ein bisschen scrollen. Die Verlagsvorschau ist echt nicht cool, weil dann kommen hier dazwischendrin kommen diese Suhrkamp-Taschenbücher. Mhm. Und meistens weiß ich, nach den Taschenbüchern kommt nichts mehr. Aber bei Suhrkamp kommt danach noch mal die Edition Suhrkamp.
Und die sind immer relativ preisgünstig. Und von Sloterdijk kann man durchaus mal einen Essay lesen. Die sind zumindest bedenkenswert, sagen wir es mal so. Und allein über Männer, die bereit sind, um der Macht willen verrückt zu werden. Das ist natürlich falsch, warum werden verrückt zu sein, würde es wahrscheinlich bei vielen treffen. Nein, aber ich auch da, ich guck mal rein, vielleicht ist es was für mich, wenn nicht, dann nicht.
Jo. Und damit muss ich sagen, bei mir wär's das.
Okay, ich habe jetzt noch ein paar Kleinigkeiten.
Dann bitteschön.
Also, einer der Verlage, die ich jedes Jahr natürlich mit bemühe, ist die andere Bibliothek. Die gehört die gehört mit zum Aufbauverlag und die vergisst du jedes Jahr. Das ist völlig okay. Dafür bin ich ja da, um dich darauf wieder aufmerksam zu machen, was das doch für ein toller Verlag ist, der mit zum Aufbauverlag dazugehört. Und da finden wir von Egon Erwin Kisch Prager Verbrechen. Egon Erwin Kisch, ein damals wahnsinnig bekannter Autor, der heute eigentlich nicht mehr so doll gelesen wird. Aber ich mag Sabine Rückert nicht, die stellt es hier vor. Aber das sind so Essays und Reportagen aus Prag, aus dieser Zeit. Und das ist ziemlich cool. Außerdem sind die Ausgaben so hübsch. Das muss ich einfach sagen.
Mir gefällt das
immer sehr. Die machen das ganz hübsch. Ja, und das andere ist, fand ich einfach ganz süß. Freud erzählt einen Witz. Weiß noch nicht genau, was ich darunter zu verstehen habe. Alles über Freuds Humor, eine beeindruckende Zusammenstellung aus dem Gesamtwerk. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Mal gucken, ob es witzig ist. Wenn es mich interessiert, kaufe ich es mir vielleicht. Wenn nicht, dann nicht. Aber auch da finde ich es immer mutig, dass die andere Bibliothek sowas mit im Programm hat.
Das auf jeden Fall.
Dann hätte ich noch Mattes und Seitz. Hatte ich schon in unserer Jahresvorschau Die Tyrannei der Gleichheit von Klaus Zierer und Matthias Brotkorb.
Die habe ich auch mit auf meiner Liste.
Bin ich einfach gespannt, was drinsteht. Ich hoffe, dass mich der Mattes und Seitz Verlag nicht wie mit dem letzten Buch, was mich sehr interessiert hat von Ihnen, völlig allein und unzufrieden zurücklässt, weil es immer noch nicht draußen ist. Also Panayotis Kondylis ist immer noch nicht veröffentlicht und es macht mich wahnsinnig. aber be it as it may, das ist auf jeden Fall für mich ganz interessant. Dann habe ich im Piper Verlag Ronald Reng, mein liebster Sportjournalist, der deutsche Sommer, als 2006 plötzlich die Leichtigkeit einzog, über das Sommermärchen und die neue deutsche Leichtigkeit. Na, also Ronald Reng ist für mich indiskutabel. Der wird immer gelesen. Ich habe alles von ihm gelesen. Ganz, ganz toller Autor. Mein Lieblingsbuch stammt von ihm. Würde ich nicht missen wollen. Und dann habe ich nur noch zwei Verlage. Nämlich zum einen den Herder Verlag. Okay. Gottes Spuren, Volker Lepin, der eine ziemlich gute Luther-Biografie geschrieben hat. Und Gottes Spuren, das christliche Europa vor seiner Entzauberung. Und es geht um Religiosität in der Vormoderne. Das ist wahrscheinlich ein ziemliches Randthema, aber wie soll ich es ausdrücken? Ich hatte mich mit im Mittelalter ist Gott und Religion das entscheidende Thema. Und gerade ab 1700, mit Beginn dann ab 1800 der Industrialisierung, kommen wir in einen großen, großen, großen Konflikt, nämlich die zunehmende Offenheit gegenüber verschiedenen anderen religiösen Richtungen und demgegenüber Friedrich Wilhelm III. Hat 1830 versucht, quasi seine Kirche so zu vereinigen, dass seine Vorstellung einer unierten evangelischen Kirche dort rauskommt, was dazu führte, dass sehr viele Sorben beispielsweise dann Sachsen verlassen haben. Also wir reden hier wirklich von in den 1850ern über 1 Million deutscher Auswanderer nach Amerika oder generell nach Auswanderer. Das heißt, dieses, wie die Entwicklung ist dahin, okay, wir sind übelst gläubig und es ist ganz klar und es gibt nur die eine Richtung zu erst einer Kirchenspaltung mit der Reformation bis eben zur Aufklärung, wo das dann immer komplizierter wird, wie man damit jetzt umzugehen hat. Das, finde ich, ist ein ganz spannendes Thema. Aber das ist auch ein Thema, da muss man Lust drauf haben. Das gebe ich auch gern zu. Absolut. Das interessiert auch nicht jeden.
Und der Prozess ist ja noch nicht abgeschlossen. Wir befinden uns ja immer noch in einer Phase, in der sich die Kirchen immer mehr im abwärtigen Trend bewegen, was die Zahlen des Zulaufs angehen. Also die Neukonfirmierten bzw. Neugetauften nehmen ja seit Jahren ab und die Kirchenaustritte eher zu. Das heißt, diese ganze Frage Gottesgläubigkeit steht sowieso auf einem ganz interessanten Blatt. Und auch die Frage, inwiefern diese ganze Gläubigkeit und die ganze Institution Kirche ja auch ein sozialer Kitt waren und immer noch sind zum Teil. Also ganz viele karitative Organisationen sind ja in Besitz der Kirche beziehungsweise werden durch die Kirche finanziert, egal durch welche, also nun ob die protestantische oder die katholische. Und das heißt, dieser Prozess, dieser Abwanderung vom Glauben, der ist ja noch nicht abgeschlossen. Und da ist die Frage, wie geht es dahingehend weiter?
Und ich bin ja, meine Confession, als völlig atheistisch erzogener Mensch habe ich eine unfassbare Faszination für Religiosität, gerade im Christentum und Islam und Judentum. Jetzt gebe ich zu, ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Menschen, die den Katholizismus immer vorziehen würden. Warum den Abklatsch, wenn man das Original haben kann? Nichtsdestotrotz, es geht mir halt völlig ab. Und das ist so wirklich, das ist was ganz Bedauerliches. Ich wäre total gern religiös. Klar, ich würde jetzt ungern Steuern dafür zahlen. das muss definitiv nicht sein.
Katholizismus nach dem Motto, du kannst sündigen, wie du willst, am Ende 2, 3 Ave Marias und mal einmal beichten.
Einfach auch Kirchensteuer. Da. Kirchensteuer, man könnte ja einfach eintreten. So, aber mache ich nicht. Das ist richtig. So, deswegen, mir fehlt auch der Glaube, bin ich ja ehrlich. Aber ich finde die Idee ganz cool. Ja. Dann letzter Verlag, dann hast du es geschafft mit mir. Es tut mir leid, aber es ist halt, ja.
Das ist schon okay, deswegen machen wir das.
Stimmt, 2 Bücher hatte ich schon gekauft, die erzähle ich jetzt nicht nochmal. Nein, Hansa Verlag. Der Hansa Verlag hat tatsächlich einiges, was ich ganz interessant fand.
Im Sachbuchbereich.
Im Sachbuchbereich. Zum einen der bereits 1985 verstorbene Italo Calvino. Italienischer Schriftsteller, der ein Buch geschrieben hat, Geschriebene und Ungeschriebene Welt, was ein großer Essay ist, also über Schreiben, Literatur. Und er ist halt wirklich ein sehr kluger Mann gewesen. 19. Mai, das ist auch zeitlich so in dem Rahmen, wo ich sage, ach, da habe ich noch nicht so viele Neuerscheinungen. Da kann man auch durchaus mal zugreifen. Das wäre die Nummer 1. Dann Klassiker werden wieder neu aufgelegt. Aldous Huxley, Zeit der Oligarchen.
Das habe ich tatsächlich bei den Romanen mit drin.
Und es ist ja auch schon erschienen, fairerweise. Es ist ja schon am 18. November erschienen. Dementsprechend, da werde ich jetzt auch nicht viel drüber sagen. Aber Sebastian Haffner, auch eine neue Entdeckung. Der Teufelspakt wird wieder neu aufgelegt. Eine Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen, die große Wiederentdeckung mit einem Nachwort von Karl Schlögl. Karl Schlögl ist aktueller Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. Und Karl Schlögl ist der Osteuropa-Experte, den wir so haben. Sebastian Haffner, ein sehr bedeutsamer Zeitzeuge des Nationalsozialismus, dessen Aufzeichnungen ein wahnsinnig spannendes Zeitzeugenbericht sind. Das dazu. Und last but not least, da weiß ich es noch nicht, aber es erscheint mir so spannend. Sam Apple, der Kaiser von Dahlem. Da ist schon das Cover so hübsch. Otto Warburg oder wie ein jüdischer Wissenschaftler im Nationalsozialismus die Krebsforschung neu erfand. Das ist so eine Zweite Weltkriegsgeschichte, bei der ich sage, das ist so eine krasse Persönlichkeit. Und ich bin ja immer interessiert daran, wieder neue Figuren zu finden. Meine Schüler, deine sicherlich auch, müssen ja in der 10. Klasse einen Held bzw. einen Tyrann vorstellen.
Ja.
Und schillernde Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, da kannst du nie, da müssen wir kein Ende finden. Das finde ich einfach sehr spannend. Und
das auf jeden Fall.
Das könnte interessant sein, sage ich ehrlich. Science Writing macht der Autor normalerweise. Ich werde reinlesen und wenn es mich interessiert, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man das mal mit weglesen kann. Ja, das wäre es von meiner Seite. Mehr habe ich nicht.
Sehr gut. Hansa habe ich dann nur ein paar Romane. Dazu kommen wir dann aber in unserer nächsten Vorschau, nämlich für die Romane. Dann, lieber Max, vielen lieben Dank. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hoffen, da war ein bisschen was für euch dabei. Schreibt uns gerne, falls ihr noch das ein oder andere Sachbuch mit auf euren Listen habt, das ihr unbedingt lesen bzw. kaufen wollt oder kaufen bzw. lesen wollt und das wir uns vielleicht auch mal genauer anschauen sollten. Ansonsten bleibt jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer lest was Schönes und hört wieder rein, wenn wir dann unsere Verlagsvorschau zu den Romanen machen. Macht's gut, bis bald. Ciao.
Ciao, tschüss.